Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute ein Thema, was ich total geil finde, wo ich aber überhaupt gar keine Ahnung von habe, muss ich gestehen. Ich habe auf Saatkorn da schon mal ein Special gebracht, das ist aber ungefähr anderthalb Jahre her. Es geht um das tolle, spannende, innovative, vielleicht auch Thema E-Sports. Und da gibt es natürlich viele Anknüpfungspunkte zu dem ganzen Thema, was ich hier auf Saatkorn immer beackere. Mitarbeitergewinnung, Mitarbeitendenbindung vielleicht sogar auch. Gibt tolle Initiativen, die wir hier auf Saatkorn auch schon hatten. Gibt auch Unternehmen, die da gerade im Employer Branding, Recruiting, Personalmarketing schon sehr aktiv unterwegs sind. Aber ich habe heute einen der Macher hier am Start aus dieser Szene. Und zwar ist das Alexander Albrecht. Er hat unter anderem die Uni-Liga aufgebaut, unter anderem auch Build a Rocket aufgebaut. Das ist eine Agentur, die sich genau in diesem Segment tummelt. Und ich bin total happy, heute hier ganz viel hoffentlich lernen zu können. Herzlich willkommen, Alex.
Hallo, Gero. Vielen Dank für die Einladung.
Jo, gerne. Lass uns doch einfach mal bei dir selber starten. Wie bist du zu diesem ganzen Thema gekommen und wie ist daraus dann eigentlich Build a Rocket entstanden?
Das ist schon fast, Geschichte, ist schon so lange her. Es war schon über 20 Jahre her, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, Gaming nicht nur in unseren Zimmern, Jugendzimmern irgendwie für uns selber zu betreiben, sondern auf einmal kamen diese Internetanschlüsse irgendwo her und die waren dann so performant, dass man sogar spielen konnte. Und das hat damals angefangen mit Quake und dann ging das über Half-Life. Und dann haben sie sich Gleichgesinnte einfach zusammengefunden. Und wie das dann immer so ist, das war damals noch wesentlich männerlastiger als heute, also jungslastiger, dann will man auch rausfinden, wer eigentlich der Beste ist. Und so hat man sich dann irgendwie in Teams organisiert und dann hatte man so die Bundesliga als Vorbild. Okay, lass uns mal jetzt eine Tabelle machen und dann spielen wir auch richtig irgendwie abends oder an Wochenenden gegeneinander mit all den Herausforderungen technischer Natur, die man dann so hatte. Und daraus ist im Prinzip ja so ein bisschen der Plattformgedanke entstanden, dass man das ja professionalisieren könnte, dass man kleinere Turniere veranstalten kann mit Preisgeldern. Und auf einmal, und das ist ein bisschen dann der Boost gewesen, gab es dann das Phänomen, dass Leute das sehen wollten. Also Leute wollten sehen, wie andere Leute spielen. Und das ist dann plötzlich Zuschauersport geworden. Und das hat im Prinzip diesen großen Startschuss gegeben, dass wir heute eine feste Größe so in diesem Entertainment- und Content-Mix sind, den man finden kann online.
Finde ich sehr cool. Deine Geschichte, deine persönliche Geschichte ist eng mit der Entwicklung dieser Szene verwoben, ne? Das hört man schon raus. Habe ich dich Gott sei Dank nicht falsch anmoderiert an der Stelle. Aber ganz ehrlich, du wirkst für mich gar nicht so, als könntest du auf eine 20-jährige Geschichte schon zurückblicken. Aber wie alt bist du eigentlich?
Ich bin jetzt knapp über 40, 41.
Ja, gut gehalten auf jeden Fall.
Ja, danke schön. Damit meine Kids halten mich jung. Nein, aber es ist so, ich glaube, das ist auch dem Thema geschuldet. Wir setzen uns von Anfang an und nach wie vor mit Innovation, mit Digitalisierung auseinander. Ich glaube, was uns angetrieben hat und was so ein bisschen auch diesen Pioniergeist mitgebracht hat, wir haben ja nichts vorgefunden. Also weder eine Gesellschaft, die dieses Thema irgendwie mit dem roten Teppich ausgerollt hat. Da gab es viel, viel Widerstand auf der politischen, auf der sozialen Ebene, weil man das wie alles, ne, damals Rockmusik, Horrorfilme und dann kam das Thema Gaming erstmal nicht kannte. Rein technisch, infrastrukturell gab es das alles nicht. Wir haben versucht, unsere Spiele, unsere Themen zu broadcasten. Das gab noch keinen Streaming-Service. Ja, wir hatten damals das neue Thema IPTV, das heute als Magenta dann irgendwie bei der Telekom zum Beispiel läuft. Das war alles vor dieser Zeit und wir haben wirklich auch technische Lösungen erarbeitet, um unsere Zuschauer zu erreichen. Damals vielleicht in den Tausenden, heute in die Millionen gewachsen. Das ist heute als Commodity alles schön paketiert, mit einem Abo-Service kann man klicken und dann ist das an. Damals aus ganz verschiedenen Gründen, wie gesagt gesellschaftlich, aber auch strukturell, personell, wirklich ein bisschen der Siedlergeist, den man da so ein bisschen mitbringen musste. Und das hat bis heute nicht nachgelassen. Also wir denken ja auch nicht, dass wir mit dem Thema zu Ende sind, sondern wir schauen immer nach weiterer Innovation, nach Weiterentwicklung. Und daran liegt eigentlich der Spaß und die Freude an E-Sports, an Gaming und auch ein bisschen an den Menschen, die das Ganze betreiben. Also es geht nicht darum, etwas zu Ende zu machen. Also wenn ich das mit anderen Sportarten vergleiche, Fußball oder Schach oder Tennis, dass da Innovationen auf der Regelebene zum Beispiel stattfinden, das dauert ja mehrere Jahre. Ja, ich erinnere mich an die Diskussion rund um diesen Videoschiedsrichter. Das
ja, genau.
Ist total konfus. Im E-Sports Gaming, da finden jede Woche spielverändernde Änderungen, also Regeländerungen statt, die im Prinzip den Spieler vor die Herausforderung stellen, alles neu zu denken und alles, was man bisher konnte, über Bord zu werfen. Und darin, das ist, glaube ich, dann auch der Übergang zu unserem Thema, liegt was ganz, ganz Spannendes. Also erstmal eine digitale Generation, die es gewohnt ist, auf sich ständig verändernde Umstände einzugehen, das Ganze aber auch spielerisch zu lösen und als Herausforderung zu betrachten und dann aber auch noch in die Competition zu gehen, also auch noch zu messen, wer kann denn jetzt gerade am besten sich mit diesen verändernden Umständen umgehen. Und das haben wir so ein bisschen zur Kultur erhoben und das macht sicherlich auch ein bisschen diesen Jungbrunnen aus, weil wir wissen alle, wie es ist, wenn wir uns so ein bisschen verkleben und uns gewöhnen an den Status quo, dann wird man auch ein bisschen faul und ein bisschen langweilig. Und da ist zum Glück bei uns in der Industrie alles ein bisschen anders. Und ich kann sagen, und das ist auch vielleicht auch der letzte Satz jetzt dazu von mir, ich hatte nicht einen langweiligen Tag in meinem beruflichen Leben, als ich entschieden habe, mein Hobby zum Beruf zu machen. Und das ist echt das allergrößte Glück, das sagen zu können.
Ja, also vielleicht kleiner Einschub. Das ist toll, wenn sich das so entwickelt, aus dem Hobby heraus den eigenen Job zu kreieren. Ich hätte das eben nämlich sonst auch noch gefragt. Oder aber man muss, glaube ich, mit offenen Augen durchs Leben gehen und überlegen, was ist das, was mich mit Leidenschaft erfüllt? Also ich kann genauso leidenschaftlich über das, was du jetzt für dich sagst, kann ich für mich auch sagen. Das macht den großen Unterschied, weil wenn das so ist, dann hast du eben keine Langeweile. Aber gut, ich will nicht über mich reden oder an der Stelle, sondern lass uns mal die Brücke schlagen ins HR-Thema. Das ist nämlich ganz spannend, weil wir in dieser Szene gerade auch erleben, dass da so ein Generationenwechsel stattfindet. Ich bin mit meinem Saatkorn-Dingen, bin ja mal einen Tacken älter als du, sicherlich eher die Fraktion, die von außen auf diese Szene draufschaut. Und da gibt es eine ganze Reihe von Leuten in EntscheiderInnen-Positionen, die also selbst gar nicht aus dieser Welt kommen und vielleicht hören, ja, bisschen diffus, da ist irgendwie was. Oder man kriegt es an den eigenen Kindern mit. Ne? Ich habe einen Sohn, der ist 19, der spielt auch sehr viel. Und auch mit Ambition. Und erstmal zu schnallen, dass das mehr ist als einfach nur so ein Spiel. Und vielleicht auch zu schnallen, dass das auch gar nicht nur schlecht ist, sondern dass auch viele interessante, coole Dinge drin stecken. Das ist sozusagen auf der Elternebene ein Schritt. Das ist aber im Unternehmen nicht anders. Und wir haben eine andere Generation, die nachkommt, wo natürlich PersonalerInnen dabei sind, die selbst in dieser Szene groß geworden sind, weil das muss man sich ja auch mal klar machen. Vielleicht hast du gleich ein paar Zahlen parat, wie viele Menschen eigentlich, sagen wir mal, in dem Alter zwischen 25 und 40 spielen. Ich glaube, das sind verdammt, verdammt viele. Und so gesehen wird das Teil des ganz normalen gesellschaftlichen Lebens. Also es ist nicht irgendwie so eine Nischenveranstaltung hier, über die wir reden. Hast du ein paar Zahlen parat zur Szene insgesamt?
Ja, ich glaube, das ist dann immer die Frage, welche Statistiken man da zu Rate zieht. Ich glaube, Gaming ist ja erstmal unser breites Wort. Wenn meine Oma auf ihrem Handy mal was anmacht, dann könnte man das auch schon zum Thema Gaming zählen.
Ey, wir reden ja über E-Sports, ne?
Genau, und im E-Sports ist es, aber es ist nochmal, ne, es geht ja auch um den Zuschauersport, also Zuschauen als Entertainment, dann bist du schon bei ein paar Millionen in Deutschland, die das damit Touchpoints hatten. Ich glaube, wir sind sogar schon so weit, dass über 60% der Deutschen den Begriff schon mal gehört haben. Also das ist auch schon von der Durchdringung relativ fortgeschritten. Dann haben wir eine wesentlich geringere Zahl an aktiven Spielern. Also ich würde sagen, wir sind so bei around about 1 Million Menschen, die durchaus, also in Deutschland, die durchaus kompetitiv spielen. Das bedeutet, schon sich mal online zusammenschalten mit Teammates, regelmäßig vielleicht auch in eine Wettbewerbssituation gehen. Also das ist schon auch eine relevante Zahl. Das würde ich jetzt noch nicht als irgendwie Profi-E-Sports oder so bezeichnen, wenn man also schaut, wie viele Leute gehen denn auf Turniere oder spielen sogar vielleicht um mehr als Sachpreise, dann sind wir in einem niedrigen sechsstelligen Bereich. Aber so ist das in jedem Sport. Du hast den Breitensport und du hast irgendwie die Amateurfußball auf der Wiese und dann hast du wiederum die Leute, die davon vielleicht ab der dritten, vierten, fünften Liga Geld verdienen können.
Absolut. Aber ich gucke natürlich aus einer Perspektive drauf, E-Sports, HR, wo ist der Link? Und der Link ist ja sehr naheliegend bei dem ganzen Thema Arbeitgeberattraktivität, Employer Branding bis hin zum Recruiting. Da sehe ich den deutlichsten Link aus verschiedenen Facetten heraus. Und dann ist natürlich nicht die Zahl derjenigen spannend, die jetzt sehr aktiv spielen oder vielleicht sogar Profis sind, die es ja auch gibt, sondern interessant ist die Zahl derjenigen, die das regelmäßig verfolgen. Weil das sind die, die ich ja als Arbeitgeber dann eigentlich erreichen kann.
Absolut. Also wir glauben, dass Gaming wie alles andere auch einfach zum Hobby-Mix dazugehört. Ich denke, das kann jeder, der Kinder hat, nachvollziehen, dass das gar nicht wegzudenken wäre, ähnlich wie YouTube oder Social Media. Insofern glaube ich, ja, wir reden über eine Target Group, die in die Millionen geht, auch in Deutschland und in die Milliarden logischerweise, wenn man das Ganze mal global betrachtet. Und dann ist dann die Frage, wie sattelt man eigentlich auf? Also nutzt man zum Beispiel bekannte Gesichter, bekannte E-Sportler auch als Zugpferde, um dann auch als Leuchtturm diese Zielgruppe zu erreichen und sich selber auch ein bisschen mit dem Thema anzustreichen und diesen Stallgeruch auch herzustellen. Insofern, die Mechanik, glaube ich, ist analog zu allen anderen Sponsorings oder Endorsements, die man so ein bisschen kennt. Insofern, glaube ich, haben wir einmal festgestellt, das Thema ist da. Und was ich spannend finde auch, nochmal, wenn wir über Digitalisierung sprechen, das ist halt die spielerische Variante der Digitalisierung. Ne? Also wo lernen eigentlich Kinder die digitalen Abläufe? Zum Beispiel auch Kollaboration über Remote-Setups. Das ist für Kinder, 13-, 15-Jährige, die sich mit ihren Freunden nach der Schule zusammenschalten im Discord, also in einem Voice-Chat, um dann Fortnite zu spielen beispielsweise, die lernen in dem Moment schon zu kollaborieren, also sich abzustimmen, gemeinsam auch Erfolge und Niederlagen zu verkraften und auch ganz klar das Thema Kommunikation. Und da sehe ich absolute Parallelen und auch ein ganz anderes Selbstverständnis, wenn so eine Zielgruppe dann in die Arbeitswelt kommt, wo wir alle wissen, das ist agil, da hat man Situationen, in dem man auch von verschiedenen Positionen und auch digital arbeiten muss. Das ist genau das Handwerkszeug, das man da lernt. Und deshalb ist das für mich nicht, okay, da ist eine Bubble, das heißt Gaming und dann haben wir hier die Arbeitswelt und die ist irgendwie auch ein Stück weit digital, sondern da fangen wir damit an. Und wenn wir ganz ehrlich sind, muss es auch da anfangen. Denn ich glaube, sich da jetzt nur aufs Klassenzimmer zu verlassen, dass sich das dann irgendwie übersetzt in die Arbeitswelt, das wäre dann durchaus ein bisschen zu optimistisch.
Vor allen Dingen in dem Land, in dem wir uns befinden, mit dem ganzen Föderalismus. Aber das ist eine ganz andere Diskussion, die führen wir jetzt hier nicht. Du bist gerade an einem spannenden Punkt, nämlich die Zielgruppe selber, die Skills und Kompetenzen, die man sich erwirbt, wenn man entsprechend da aktiv unterwegs ist. Und man muss kein Profi sein, um sich da entsprechende Skills und Kompetenzen der Problemlösung, der gemeinsamen Problemlösung, aber auch der schnellen Problemlösung, ist ja alles immer unter Zeitdruck so ein bisschen, zu widmen. Insofern also kann man sagen, und mir fallen da eigentlich zwei Firmen ein, die ich in der Vergangenheit auch schon porträtiert hatte. Accenture hat eine ganze Menge gemacht im E-Sports schon, PwC auch, mit eigener Mannschaft und so weiter. Accenture hat auch ganz stark Influencer-Marketing betrieben. Und auch da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Du könntest dann natürlich die absoluten Vollprofis nehmen und im Influencer-Marketing einsetzen. Du kannst aber auch hingehen und sagen, aus unserer eigenen Mitarbeitendenschaft suchen wir mal Leute raus, die das machen, die dieselbe Sprache sprechen, die also aus dieser Szene kommen und dann aktiv werden. Und da ist ja vielleicht so ein bisschen die Brücke auch zu dem, was du mit Build a Rocket machst.
Genau, also lustigerweise, also lustig, dass du diese Cases erwähnst. Accenture durften wir tatsächlich begleiten von Anfang an.
Und Leute, das ist nicht gestaged. Also das wusste ich nicht und Alex wusste auch nicht, dass ich das wusste.
Nein, das ist aber schön und es wundert mich auch nicht, dass du jetzt diese Cases nennst, weil sie natürlich, sag mal, von einer oberflächlichen Betrachtung auch erstmal sehr herausstechen, zwei sehr relevante Player in dem Markt, die sich diesem Thema sehr früh auch gewidmet haben und wir durften bei Accenture beratend und aktivierend zur Seite stehen und wir haben damals das Konzept entworfen, dass wir gesagt haben, wir suchen gewisse Profile innerhalb der Accenture-Belegschaft und versuchen mal ein Gespräch zu enablen zwischen den Influencern, die wir dann rausgesucht haben, die auch eine gewisse Affinität hatten zu Digitalem, zu Tech-Produkten beispielsweise und schauen mal, was da rauskommt und haben dann mehrteilige Episoden gedreht, die wir dann veröffentlicht haben. Und das war schon extrem spannend. Also klar kommt dann irgendwann mal ein gepolischtes Produkt raus, das sich gut anhört und das auch interessant ist. Aber da auch mal zu schauen, was steckt da wirklich drin? Und du merkst auch bei einer Firma wie Accenture, mit den Profilen, die suchen und mit den Menschen, die dort arbeiten, auch da ist das Thema Gaming einfach höchst relevant. Zwar noch nicht im Arbeitsalltag, wenn da Consultants rausgeschickt werden zu den verschiedenen Brands, aber in der persönlichen Hobbybetrachtung haben die das alle drauf gehabt. Und das war für die auch täglich Brot nach der Arbeit zum Abschalten. Und so, glaube ich, schafft man wirklich eine super Brücke und kann sich auch als Arbeitgeber zeigen, dass man diesen Impuls sieht, dass man das auch als wichtig empfindet, ja, und auch schaut, dass man da halt einen guten Dialog hinbekommt. Und wir haben tatsächlich auch natürlich eine Recruiting-Kampagne dahinter gestellt, also auch dieses ganze Digitalkonzept mal auf einem Event, das war dann noch vor der Pandemie, mal erprobt und Leute eingeladen. Fans konnten sich bewerben, um dann auch mit Recruitern von Accenture zu sprechen. Und das war, wie gesagt, einfach eine sehr, sehr spannende Erfahrung für beide Seiten. Und mich hat es dann sehr, sehr gefreut, dass Accenture das Thema fortgesetzt hat und auch weiterentwickelt hat. Also mit einem noch viel tiefer gehenden Community-Dialog. Und also sehr spannendes Projekt und zeigt auch, dass manche Player in diesem Markt auch schon einige Schritte gegangen sind.
Ja, also ich habe gerade parallel mal geschaut. Ich hatte Ende 2021 mal so ein Special, im Sommer 2021 ein Special auf Saatkorn gemacht mit verschiedenen Cases. Mir fällt gerade auf, das ist ja eigentlich auch schon urlange her, nach digitalen Maßstäben müsste man mal deutlich aktualisieren. Wäre mal echt ein Thema fürs nächste Jahr 2024, da nochmal hinzugucken, wie hat sich eigentlich die Szene entwickelt. Ich werde euch mal diesen Überblick in den Shownotes mit rein verlinken. Da ist nämlich der Accenture-Case auch mit drin. Ist natürlich der Stand von damals, Logo.
Aber um nochmal auf dein Thema Zielgruppen zurückzukommen, und das finde ich auch interessant, wir haben schon vor 15 oder 17 Jahren, muss das her gewesen sein, haben wir eine Bertelsmann-Studie bekommen und Bertelsmann hat damals festgestellt, die Führungskräfte der Zukunft, die Manager der Zukunft werden aus dem Gaming kommen. Das war die These, das war die Analyse dieser Studie. Und die haben das belegt damit, dass wir diese Online-Welt haben, in der wir eigentlich eine Altersparität haben oder im Prinzip eine Augenhöhe haben zwischen verschiedenen Altersgruppen, so dass wir 14-Jährige hatten oder immer noch nach wie vor haben, die dann als Leiter, als Teamleiter, als Führungsfiguren in diesen spielerischen Teamkonstellationen durchaus wesentlich ältere Menschen angeleitet haben, weil wir ein flaches Spielfeld haben, auf dem Hierarchien sozusagen neu definiert werden und nicht das Alter und die Erfahrung im echten Leben dann zählt, sondern wirklich das Skill und die Erfahrung im Game. Und trotzdem wirst du ja mit Skills konfrontiert, du da aufbaust, wie kommuniziere ich, wie leite ich, wie schaffe ich es eigentlich ein Team, das sehr oft besteht aus 5, manchmal 8 Leuten, auf ein Ziel zu verständigen. Also Nochmal, uns kommt das dann so trivial vor, wenn wir das hören, aber die Herausforderungen, die man dort sieht und die man durch das Spielen erlernt, und wir wissen alle, es gibt kein mächtigeres Lernmittel als das spielerische Lernen, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Und ich fand das damals so konsequent und einfach nur nachvollziehbar für uns, die wir in diesem Space unterwegs sind und das jeden Tag gesehen haben. Aber wenn ich heute zurückblicke, dass Bertelsmann das damals festgestellt und veröffentlicht hat, da muss ich schon sagen, Respekt, Hut ab. Die haben das früh erkannt und ins Schaufenster gestellt. Und da hätte man gut zuhören können, da hätte man einiges mitnehmen können. Aber nochmal, ich glaube, dass wir gar nicht hier gegen irgendwelche Windmühlen ankämpfen. Jedem, dem man das erzählt, ist das sehr schnell auch, für den ist das sehr schnell nachvollziehbar und erklärbar auch.
Ja. Absolut. Okay, wir haben mal ein bisschen über Skills und Kompetenzen gesprochen. Wir haben mal ein, zwei Beispiele genannt von Unternehmen, die da unterwegs sind. Was sind denn so, hast du aktuelle Projekte, die rund um Employer Branding und Recruiting laufen? Vielleicht bei euch in der Agentur, vielleicht aber auch woanders im Markt, die dir bekannt sind?
Ohne jetzt dann zu sehr ins Name-Dropping zu kommen, also wir haben ein großes Glück, mit großen Brands arbeiten zu dürfen. Und das Recruiting ist immer ein Thema und ist immer auch entweder die Haupt- oder mindestens mal eine sehr wichtige Nebensache, nämlich in einen authentischen User-Dialog zu kommen. Also ein Partner, das ist so viel, glaube ich, verraten, den wir seit 8 Jahren im E-Sports betreuen als strategische Berater, ist die SAP, eine Marke, die ein 14-Jähriger nicht kennt in der Regel und auch damals nicht kannte, sondern das sind dann eher die Eltern, die damit im beruflichen Kontext zu tun hatten. Und durch wirklich ein sehr beharrliches und sehr intelligentes Engagement hat es SAP geschafft, zu einer endemischen Gaming- und E-Sports-Marke zu werden. Ja, also wirklich eine Hausmarke zu werden, die der Generation und den Spielern bekannt geworden ist, weil man gesagt hat, wir wollen einen Mehrwert schaffen, wir wollen irgendwie auch das ganze Thema, das ganze Ökosystem bereichern durch unser technologisches Know-how, durch unsere Produktentwicklungsmöglichkeiten. Das hat man geschafft auf dem Spiel Dota 2, auf dem Spiel League of Legends, so dass man im Prinzip anders wahrgenommen wurde. Und ja, jetzt kennt man natürlich nicht die ganze Historie der SAP und die Berührungspunkte der Eltern damit, aber man baut im Prinzip eine neue Brücke für eine neue Generation. Und auch hier ist ganz klar festzustellen gewesen, und das misst man ja dann auch in so einer Kampagne, dass es Bewerbungen gab, die nur, und auch Hires, das ist ja noch entscheidender, die nur aufgrund des Engagements in diesem Space zustande gekommen sind, weil jetzt diese High Desirables, gerade die Fachkräfte im IT-Bereich, um die wir so hart ringen, dann gesagt haben, klar, das hat für mich einen Unterschied gemacht, dass eine SAP sich in diesem Bereich gezeigt, aber dann vor allen Dingen auch authentisch engagiert hat, mitmachen möchte. Damit habe ich mich gesehen gefühlt. Zum einen, ja, das ist, hat so einen Coolness-Faktor, aber zum anderen weiß ich auch, okay, das ist eine Firma, die arbeitet in einem Feld und die ist auch bereit, in Felder reinzugehen, die mich auch persönlich interessieren. Und wir wissen alle, dass diese Identifikation der Mitarbeitenden so wichtig ist und über das berufliche Hinausgehen, da muss es auch eine persönliche Brücke immer mehr geben und eine gewisse, auch geteilte Werte, darüber wirst du ja auch schon viel geredet haben. Und das gehört sicherlich mit dazu. Also das kann ich vielleicht mal so ein bisschen mitgeben. Aber ansonsten muss ich sagen, es variiert wirklich von Brandbuilding, sich überhaupt mal in den Bereichen Namen machen, zu ganz klar auch Performance-Kampagnen. Also wir brauchen jetzt einfach eine Pipeline, die man voll macht mit passenden Kandidaten. Und da gibt's verschiedenste Mittel und Wege. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir die Events auch wieder stärker mit einbeziehen können. E-Sports ist wie vieles andere auch stärker in den digitalen Raum gegangen. Früher hatten wir da eher einen stärkeren Mix auch mit Events. Heute dürfen wir die Veranstaltung wieder durchführen vor großem Publikum und da halt auch wieder ganz andere Touchpoints und persönliche Touchpoints und auch wertig, also das ist wertiger, ich meine, klingt das jetzt doof, wenn ich das sage, aber ich finde, zusammen in einem Raum zu sitzen, Nochmal eine ganz andere Qualität,
wenn
es der erste Touchpoint ist.
Ja. Ich glaube, an der Stelle ist mal hilfreich, so eine Größendimension zu nennen, weil es kann durchaus sein, dass hier Leute zuhören, die dann denken, ja groß, vielleicht hocken da 200 Leute zusammen. Mhm. Ist ja etwas größer, ne? Also vielleicht...
Ja, nee, total. Also da, das vergesse ich dann manchmal, dass nicht jeder schon in dem Space
ist. Also, um es klar zu sagen, die Westfalenhalle in Dortmund kriegt man schon voll mit so einer Veranstaltung, ne?
Total. Also wir haben in Köln ein Event, das findet jedes Jahr statt, ausgerichtet von der ESL und da passen 14.000 Leute rein und das ist ausverkauft. Und wir reden auch nicht von einem Event, der dann 4 Stunden geht, sondern wir reden von einem Event, der 3 Tage geht. Und diese Halle ist 3 Tage lang voll. Und das Ticket kostet nicht 2,50 €, sondern das kostet fürs Wochenende über 100 €. Ne? Also das ist schon ein Invest, der da getätigt wird. Das ist schon eine Bereitschaft, wirklich auch für sein Hobby, ähnlich wie für ein Fußballspiel, auch Geld in die Hand zu nehmen. Aber das sind auch hochqualitative Kontakte, die dann in dieser Zeit erreicht werden können, weil es einfach sehr intensiv ist und auch wesentlich länger geht. Also auch wenn man sich einen Tag anschaut, den Samstag, dann hat man dort 7-8 Stunden Live-Programm und Entertainment.
Sehr cool. Lass uns mal kurz einen Blick nach vorne werfen. Wir sind jetzt so im ersten Quartal 2024. Was sind denn so deine Ziele, die du mit Build a Rocket so bis Ende des Jahres erreichen willst? Vielleicht habt ihr irgendwas, wo ihr gerade dran arbeitet, was für euch ein Big Deal ist oder so?
Wir haben so 3 oder 4 Stränge, auf die wir gucken. Zum einen für uns nach wie vor als Company in diesem Bereich Gaming Esports ist das Allerwichtigste, dass wir diesen Wachstumspfad fortsetzen können und die Arbeitsplätze, die wir hier schaffen könnten, weiter sichern und einfach stärken können. Das ist für uns alle nicht selbstverständlich, dass wir in diesem Space so erfolgreich arbeiten dürfen. Und da schauen wir dann auch immer mit einem natürlich wirtschaftlichen Auge drauf. Klingt selbstverständlich, aber nochmal, das ist einfach auch ein Raum, wo wir so viel Verantwortung haben für junge Menschen in diesem Space. Und das ist mal so Ziel 1, weiter wachsen können. Das tun wir dann auf Ziel 2 auf einer globalen Ebene. Deutschland ist ein super wichtiger Markt, logischerweise. Wir sind eine Kölner Company, in Köln gegründet. Aber wir haben das Glück, auf verschiedenen Kontinenten arbeiten zu dürfen.
Wie viele Leute seid ihr denn eigentlich?
Wir sind jetzt in summa summarum 70 Leute, die auf dem Thema arbeiten dürfen. Haben Projekte in den USA, haben Projekte in Korea, gucken auch inzwischen sehr stärker auf Mittleren Osten und Nordafrika mit großen Investments, die dort auch passieren. Also großes Glück, dass das auch eine globale Konversation ist für uns mit Partnern, die uns da ihr Vertrauen schenken. Und das wollen wir weiter ausbauen, wollen wir weiter in dem Bereich wachsen. Und natürlich, und das ist letzten Endes auch wieder eine Trivialität, aber weiter relevant bleiben mit dem, was wir tun. Also wir haben es jetzt bisher jedes Jahr geschafft, dass man eigentlich immer so einen Aha-Effekt hatte. Aha Gaming, aha E-Sports, aha, da tut sich wieder was. Es kommen neue Technologien dazu, es kommen weitere Spielfelder dazu. Aber das ist sicherlich auch ein Stück weit unsere Herausforderung, uns neu zu erfinden, aber auch relevante Antworten zu geben. Denn es ist schön, irgendwie so ein Vanity-Thema draus zu machen und zu sagen, ach, ist doch ganz nett, wenn wir das mal so auf der Marketingseite ein bisschen mitnehmen. Für uns ist es wichtig, dass wir die Performance auf die Straße bringen und zeigen, hier ist ganz klar die Pipeline und der Funnel, an den du ran möchtest, hier sind die User und die hören dir zu bei den und den Touchpoints und bei den und den Themen. Aber das ist nicht eine Antwort oder die eine Antwort, die man jedes Jahr erneut geben kann, sondern die definiert sich durch all die Variablen, die wir jetzt eben so ein bisschen schon besprochen haben. Und da einfach agil und relevant zu bleiben, das sind eine tägliche Herausforderung, aber eine, die wir sehr ernst nehmen.
Super, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin. Finde ich cool, Spaß und Erfolg. Man merkt, dass du da komplett bis über beide Ohren in diesem Thema verhaftet bist, was mir super gut gefällt. Letzte Frage, leider schon. SaatKorn hat ja diesen Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat?
Für mich, und das ist jetzt auch vielleicht gar nicht so innovativ, aber für mich ist es extrem schön gewesen zu sehen, wenn man den Mitarbeitern den Raum gibt, sich einzubringen, auch auf der, vor allen Dingen auf der Kulturebene und nicht alles vorkaut, dann entstehen echt tolle Dinge und tolle Initiativen. Wir haben als Startup vielleicht auch ein Stück weit zu viel die Idee, dass wir ganz viel anbieten müssen und machen uns ja tausend Gedanken über Räume, Möglichkeiten und Programme. Und damit erstickt man dann auch ein Stück weit eigentlich die Initiative, die aus der Mitarbeiterschaft kommt. Und da habe ich einfach sehen können und erleben dürfen in den letzten Wochen, dass wenn man da so ein bisschen Räume öffnet und einfach mal zuschaut, gerade diese Generation sehr, sehr aktiv ist und eigene Ideen einbringt und um die Kultur und das Leben, das man ja mit der Arbeit verbindet, für alle ein Stück weit schöner zu machen. Das ist jetzt sehr allgemein gehalten, aber ein Plädoyer, vielleicht nicht alles bis ins letzte Detail immer durchzuplanen und durchzuorchestrieren, sondern auch mal laufen zu lassen und einfach zuzuschauen, was die Mitarbeiter gerade dieser Generation alles so selber auf die Beine stellen.
Finde ich ein super Statement, gefällt mir sehr gut. Kann ich auch viel von, also gedanklichen Haken dran machen, was du gerade gesagt hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Faszinierendes Thema, würde ich gern irgendwann wiederholen. Und ich glaube, da gibt es genug zu besprechen, weil dieser Markt sich ja auch sehr dynamisch entwickelt. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Und ja, dir und Build a Rocket ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin. So, das war's mit dieser Saatkorn-Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein Embrace Tech, Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, coole Gäste, coole Keynotes, volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt's ab sofort. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und gleichfalls in den Shownotes findest du auch den Link für den Saatkorn-Newsletter. Jeden Sonntag gibt's da die volle Packung Recruiting, Retention und HR Tech. Das Ganze natürlich kostenlos, gespickt mit allem Content, mit Podcasts und oft auch mit Verlosungsaktionen. Und auch den Link gibt's in den Shownotes. Und jetzt ist das Werbeprogramm auch vorbei und ich sage einfach bis bald.